What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich bin Kim Alexandra Notz und ich habe heute Steve Pleska zu Gast, der sich in der Agenturwelt bestens auskennt und durch den Wechsel auf Unternehmensseite inzwischen Experte für beide Welten geworden ist, wie er mir eben auch schon in einem kleinen Vorgespräch verraten hat. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, Steve. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du heute mein Gast bist und die Debatte um die Zukunft der Agenturen bereicherst.
Ich freue mich auch.
Ein Blick auf deinen bisherigen Lebenslauf zeigt ganz gut, warum du für uns alle ein wichtiger Gesprächspartner bist. Du warst viele Jahre Stratege in der Agenturbranche, sprachen eben schon drüber, unter anderem bei DDB, Scholz & Friends Different und Select NY. Und hast in dieser Zeit Unternehmen wie VW, Opel, Vodafone, Siemens, Edeka und Ikea beraten. Liest sich wie die Creme de la Creme des Marketings. Wunderbar. Jetzt hast du noch einen draufgesattelt. 2017 hast du nämlich die Seiten gewechselt und bist als Geschäftsführer Markt und Produkte beim AOK-Bundesverband eingestiegen. Der größten Marke, wie ich gelernt habe, unter den gesetzlichen Krankenversicherungen mit 26 Millionen Versicherten. Also das
fast
ist mal
27.
Fast 27. Ja, ja. Ihr habt euch steigert seit meiner Recherche.
26,9 sind es mittlerweile.
Wahnsinn, beeindruckend. Also wenn man mal darüber redet, was Konsumenten und Kunden wirklich umtreibt, jetzt hast du die volle Bandbreite sozusagen vor dir mit fast 27 Millionen. Ich finde, ein unglaublich spannender Weg, der, glaube ich, viele spannende Impulse für die Debatte, die die Branche ja auch gerade führt, bereithält. Und wenn du magst, so zum Einstieg Geschäftsführer, das habe ich gesagt, Geschäftsführer Marktprodukte. Magst du mal ganz kurz erzählen, was das beinhaltet, wie so das Setup hier auch beim Bundesverband aussieht, wie vielleicht auch das Zusammenspiel mit den einzelnen AOKen funktioniert?
Ja, der Titel ist natürlich ein bisschen komisch. Ne? Er beschreibt de facto den Geschäftsbereich, den ich leite, der Geschäftsbereich heißt Markt und Produkte. Hintergrund ist, dass wir bei der AOK unter Markt tatsächlich zweierlei verstehen, nämlich auf der einen Seite Marketing und auf der anderen Seite Vertrieb, beziehungsweise in manchen AOK tatsächlich vor allem auch der Kundendialog, also das ganze Geschäft, was wir dann vor Ort haben in den Geschäftsstellen, wo wir auch 1200 von haben. Das ist jetzt für uns hier nicht ganz relevant, weil als Bundesverband haben wir keine Geschäftsstellen, wir sind ja keine AOK. Von daher liegen recht viele Themen auch bei mir. Ich habe drei Abteilungen bei mir. Zum einen die Abteilung Marketing und Vertrieb. Der Name ist recht selbsterklärend. Da liegt das Thema Markenführung und Marktforschung, das gesamte Thema Marketing und auch zielgruppenspezifisches Marketing, wie für Jugend zum Beispiel. Und eben das Vertriebsthema, was vor allem vertriebsstrategische Aufgaben sind. Dann die Online-Abteilung, was nicht Online-Marketing ist, sondern tatsächlich Plattform- und App-Geschäft. Wir entwickeln hier die gesamten Online-Plattformen und die Apps, die bundesweiten. Und dann habe ich noch die Abteilung Produkte und Leistungen. Und dort geht es um Versicherungsprodukte, vor allem Versicherungswahltarife und zum anderen um leistungsrechtliche Grundsatzfragen. Davon habe ich ganz wenig Ahnung, weil ich kein Sozialversicherungsexperte bin. Da geht es eben zum Beispiel Fragen im Europarecht, wenn ich mir ein Bein in Spanien breche, was wird dann erstattet und so weiter. Genauso eben wie auch leistungsrechtliche Fragen, zum Beispiel im Krankengeldkontext und ähnliche Punkte. Das sind eben Themen, die man gut auch steuern kann und die liegen eben bei uns. Von daher eine recht große Bandbreite an Themen und neuerdings bin ich jetzt auch noch für unseren Corporate Newsroom zuständig, den AOK Content Room, den baue ich gerade auf. Der ist nicht Teil meines Geschäftsbereichs, sondern ein eigener Bereich tatsächlich. Für den bin ich aber auch zuständig. Und da ziehen wir gerade 20 Mann große Einheit hier in Berlin hoch, die auch woanders sitzt, bei unserem Digitalcampus. Und da steuern wir unser gesamtes Content Marketing und Corporate Publishing.
Super spannend. Ich würde gerne nachher auch nochmal auf das Thema Content zurückkommen, weil ihr da ja auch wirklich eine große Ausschreibung gemacht habt und dann, glaube ich, mit Serviceplan und Bauer da ja auch zwei große, starke Partner gewinnen konntet. Also machen wir nachher nochmal einen kleinen Deep Dive rein, was ich zu Beginn total spannend finde. Wir haben es ja eben schon mal off the record ein bisschen besprochen. Ist so diese Frage des Wechsels von der Agenturseite zur Unternehmensseite, zum AOK-Bundesverband. Wie kam das für dich, dass du gesagt hast, jetzt wird's mal Zeit, auf Unternehmensseite zu wechseln? Und wie hat es sich dann angefühlt, als es soweit war oder jetzt vielleicht auch in der Rückschau? Du machst es ja jetzt schon fast 3 Jahre.
Ja, ich glaube, viele Werber kommen ja irgendwann an den Punkt, wo sie einen Kaffee aufmachen wollen oder auf Unternehmensseite wechseln wollen. Für mich war beides relevant. Ich bin
oder die Welt retten.
Oder die Welt
retten, ja, seit genau. der Purpose-Diskussion ja. ist das auch eine Option.
Ich finde alles drei auch spannend und Kaffee hätte ich auch total spannend gefunden, weil ich großer Kaffeeliebhaber und Hobbybarista bin. War aber jetzt dann nicht so die realistische Option. Tatsächlich habe ich mich schon lange mit dem Gedanken getragen, auf Unternehmensseite zu wechseln. Ich fand das immer, gerade als Stratege, auch total spannend, tiefer in die Themen einzusteigen und von Anfang an beim Prozess dabei zu sein bis zum Ende. Gerade als Stratege in der Agentur bist du ja typischerweise am Anfang dabei, bis dann die Kreation bis zum gewissen Grad steht und dann bist du meistens draußen. Ja, und den Teil vor dem Anfang finde ich spannend und den Teil danach finde ich besonders spannend auch. Und das war eben ein Thema, was ich interessant fand. Und als ich bei DDB war, da war für mich irgendwie auch klar, also die nächste Station muss eine Unternehmensstation sein. Ich hatte jetzt für unterschiedlichste Unternehmen gearbeitet, kleine wie große. Also neben den ganz großen Namen waren auch viele kleine dabei. Ich habe zum Beispiel auch für Erasco gearbeitet, für Vapiano, von inhabergeführten Unternehmen bis eben zu multinationalen Konzernen. Und für mich war eben klar, die nächste Station muss eine Unternehmensstation sein. Und mein Sohn war dann geboren und da hatte ich dann auch nicht mehr so viel Lust auf 60, 70, 80 Stunden Wochen. Das war wirklich tatsächlich auch ein Thema. Und habe dann entsprechend darüber nachgedacht, was wäre ein richtiges Umfeld für mich. Und bin dann tatsächlich mit zwei Unternehmen ins Gespräch gekommen. Einem Technologieunternehmen tatsächlich, großes Multinationales. Die hatten mich angesprochen über die Personalabteilung. Ist ja auch so im Automotive-Kontext gewesen. Fand ich total spannend. Und dann habe ich die Ausschreibung gesehen. Eine ganz, ganz klassische Stellenausschreibung.
Wahnsinn, dass es das noch gibt. Oder? Ja. Das ist irgendwie total und beeindruckend.
Es klingt total bescheuert, aber es war die erste Bewerbung, die ich für einen Job geschrieben habe. Weil alle meine Agenturstationen kamen über Kontakte zustande. Also ich war Freelancer und dann sprach mich ein Planner von Select & Wire an, ob ich mir nicht vorstellen kann, dahin zu wechseln. Und alles danach waren dann immer persönliche Kontakte, Mittagessen und Co., wie man es so kennt in der Agenturbranche. Und hier war es anders. Ich habe mich beworben. Und ich saß eines Abends auf der Couch und habe bei Stepstone, LinkedIn oder wo auch immer nach spannenden Stellen geguckt und fand diese Stelle hier. Geschäftsführer, Markt und Produkte AOK. Klang erstmal interessant und ich habe die Stellenausschreibung gelesen. Dachte ich so, boah, das klingt spannend. Kann ich eigentlich auch, was da gefragt wird. Die werden mich aber nie nehmen. Das war für mich irgendwie klar zu dem Moment, zu dem Zeitpunkt, weil ich war da, wie alt war ich da? 34, 33, 34. Ich habe ein, zwei Kunden im Versicherungswesen beraten, nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung. Also ich hatte da jetzt nicht unbedingt die Credentials, weil ich mir gedacht habe, da werden sich alte Hasen bewerben aus der Versicherungsbranche, aus der GKV. Aber hey, probier's doch einfach. Und die Bewerbungsfrist endete tatsächlich am nächsten Tag, an einem Montag. Und ich habe dann Sonntagabend wirklich meinen Lebenslauf noch fertig gemacht und ein Anschreiben.
Immerhin kanntest du knappe Deadlines aus der Agentur.
Absolut, ja. Also das kann ich gut, das hat mir in dem Moment geholfen. Und ich habe dann ein sehr persönliches Anschreiben geschrieben, also wo ich auch über meine Beziehung zum deutschen Gesundheitswesen geschrieben habe. Gar nicht so sehr, was ich alles kann, ja, oder was ich schon gemacht habe, sondern eigentlich dazu, was meine Perspektive drauf ist. Ich habe mal Zahnmedizin studiert, mein Bruder arbeitet seit Ewigkeiten bei der Barmer, meine Schwester hat mal vor Ewigkeiten bei der Rentenversicherung gelernt. Also ich habe da irgendwie einen familiären Bezug auch zu dem Thema. Nichtsdestotrotz war es in meinem beruflichen Leben bisher kein Thema. Habe dann darüber geschrieben, auch dass ich an das solidarisch finanzierte Gesundheitssystem glaube. Und das glaube ich wirklich, dass ich auch wirklich bewusst von der PKV und die GKV wieder zurückgewechselt bin an einem gewissen Zeitpunkt. Und dass mein bald geborener Sohn, das war kurz vor der Geburt meines Sohns, Mitglied der AOK sein wird. Und tatsächlich kam das offensichtlich so gut ein, dass ich eingeladen wurde. Da habe ich meinen jetzigen Chef, den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Jens-Martin Heuer kennengelernt, der mich ziemlich gegrillt hat mit auch sehr spezifischen GKV-Fragen, aber ich war offensichtlich gut genug vorbereitet und konnte dann auch Fragen beantworten, wie zum Beispiel, wir haben im letzten Jahr 1 Milliarde Überschuss gemacht, wie erklären Sie das den Versicherten? Also nicht so eine typische Werberfrage, ja. Ja, dann hatte ich ein zweites Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden Martin Litsch, was kurz nach der Geburt meines Sohns war, und das war ein reines Chemistry-Meeting, also was total nett war, wo ich von der Geburt meines Sohns erzählt habe und wie er mich kurz nach der Geburt angekackt hat. Und das war einfach ein total netter Austausch, hat mich hier sehr wohl gefühlt und ich fuhr mit der S-Bahn nach Hause, das Telefon klingelte und es war der Personalchef dran, der mir ein Angebot gemacht hat. Mhm, also sehr, sehr überraschend für mich auch. Und dann habe ich sofort gesagt, ja, das mache ich, weil es einfach eine spannende Aufgabe ist. Die AOK ist eine der größten Volksmarken dieses Landes und ich habe generell eine Affinität zu Volksmarken und mit 27 Millionen Versicherten knapp, mehr als einem Drittel der Bevölkerung, haben wir tatsächlich ganz Deutschland unter Vertrag sozusagen und das ist super spannend. Also wir sind Deutschland im besten Sinne. Wir sind jung, wir sind alt, wir sind krank, wir sind gesund, wir sind der junge Zuwanderer, wir sind der alteingesessene Deutsche, ja, wir sind alles, Land auf, Land ab. In allen Bundesländern haben wir einen Marktanteil von über 30%, in manchen von über 50%. Das ist total faszinierend und entsprechend sind wir eben auch eine Marke, die nah an den Menschen dran ist, physisch wie empathisch. Und wir sind eine Marke, die dieses Land gesund macht und gesund hält. Also ich meine, was für einen besseren Auftrag kann es geben?
Absolut. Ich finde auch gesund ist ein total gutes Stichwort, weil als ich mich mit der AOK so ein bisschen vorab beschäftigt habe, fand ich eben spannend, ne? Es ist eben nicht die Krankenkasse, sondern es ist ganz klar die Positionierung als Gesundheitskasse. Ja. Ne? Und gesund spielt ja auch in eurer Marke eine große Rolle. Mhm. Und ich finde jetzt gerade mit Blick zurück, also keine Sorge, wir machen keinen Corona-Podcast, aber ich glaube schon vor dem Hintergrund eurer Positionierung und der Aufgaben des Themenfelds spielt natürlich die Corona-Pandemie eine besondere Rolle. Absolut. Und was ich unglaublich spannend finde, weil es ja letztlich auch mit eurer Transformation vielleicht zu tun hat, wie sich aus deiner Sicht das Marketing auch bei der AOK verändert hat und vielleicht auch alle sprechen immer vom New Normal, wahrscheinlich ist das Normal, über das wir irgendwie reden. Was glaubst du, also was hat sich verändert und was glaubst du auch, was bleibt für euch?
Also wie alle Unternehmen mussten wir natürlich relativ kurzfristig in Homeoffice-Modus wechseln. Ich glaube, die Challenge, die ist jetzt nicht spezifisch für die AOK. Die haben wir gemeistert, wie viele andere Unternehmen auch. Es hat nach ein bisschen ruckligen, anfänglichen ein, zwei Wochen hat es dann geklappt. Ich glaube, wie bei allen anderen eben auch, weil die IT-Infrastruktur dafür erstmal angepasst werden musste. Was sich vor allem verändert hat, ist natürlich die Zusammenarbeit. Die ist anders. Also vorher hatten wir eine stark ausgeprägte Präsenzkultur. Das ist jetzt immer noch anders. Auch wenn mittlerweile viele Kolleginnen und Kollegen wieder im Büro sind, sind ungefähr nur 50% im Haus. Das verändert, wie du mit den Leuten kommunizierst. Das verändert, wie du an Projekte rangehst. Also ein schönes Beispiel tatsächlich ist unser Corporate Design Projekt. Wir arbeiten ja mit Metadesign aktuell an einem neuen Corporate Design. Wir haben damit im März angefangen. Mit einem Kickoff, der physisch war. Da haben wir nochmal das Projektteam.
Ein harter Startzeitpunkt.
Genau, da haben wir das Projektteam zusammengebracht. Aber eben auch nur dieses eine Mal, weil danach ging es ja gar nicht mehr. Und das war tatsächlich auch einer der letzten Termine, wo das noch ging. Und das Projekt lief perfekt. Also tatsächlich extrem gut. Wir hatten 8 AOKen dabei, den Bundesverband Metadesign. Und die Zusammenarbeit hätte nicht besser sein können. Und
was hat sie so besonders gemacht, würdest du im Nachhinein sagen?
Ich glaube, eine Kombination tatsächlich aus dem richtigen Team auf allen Seiten. Also es war wirklich eine tolle Zusammenstellung von unterschiedlichen Charakteren, die aber dann doch sehr gut zusammengepasst und zusammengearbeitet haben. Und zum anderen muss man ganz klar sagen, auch eine sehr gut moderierte Zusammenarbeit. Also da hat Metadesign einen hervorragenden Job gemacht. Die sind sehr, sehr didaktisch an die Sache rangegangen, sehr analytisch. Das hat uns auch sehr geholfen. Ne, Sachen zu hinterfragen, wie gehe ich mit gewissen Elementen unserer Marke um. Gerade für die Kolleginnen und Kollegen, die schon seit 10, 20, 30 Jahren und länger zum Teil im Unternehmen sind, ist es natürlich nicht ganz einfach, dann manchmal von gewissen Sachen auch noch Abstand zu nehmen, weil man es so gewohnt ist, dass es eigentlich zum eigenen Fleisch und Blut wird. Ne? Und das hat sehr geholfen, die Kombination eben aus einem tollen Team und einer guten Führung tatsächlich, auch durch die Agentur an der Stelle, die wirklich eben sehr dezidiert und sehr gut nachvollziehbar die einzelnen Schritte durchgegangen ist, Optionsräume aufgemacht hat und dann auch immer dadurch dann erklärt hat, warum wir diesen und nicht den anderen Weg gegangen sind und warum dieser Weg mehr Sinn macht als der andere. Es hat wirklich toll funktioniert. Wir haben auch mit vielen anderen Agenturen sehr kurzfristige Projekte umgesetzt. Unsere Kommunikation ist natürlich in der Zeit sehr viel digitaler geworden. Generell machen wir viel im digitalen Bereich. Unsere Dachkampagne auf Markenebene ist stark TV-lastig noch. Auf der anderen Seite haben wir eben vieles kurzfristig im digitalen Bereich gemacht. Gewisse Aktionen mussten wir absagen, die physisch waren. Andere haben wir aus dem Boden gestampft. Wir haben innerhalb von 2 Wochen eine Kampagne im Influencer-Bereich für die Gen Y und Gen Z realisiert zum Thema Social Distancing, weil wir eben gesehen haben in Studien und Zahlen, dass Depressionsraten steigen, dass gerade junge Leute ein Problem damit haben, ihre Freunde nicht zu sehen, keinen Kontakt zu haben.
War das
nicht
diese Geschichte Hashtag gemeinsam?
Genau,
also gemeinsam sozusagen?
Genau.
Ja.
Das haben wir innerhalb von 2 Wochen aus dem Boden gestampft und das war eine sehr erfolgreiche Kampagne. Und es war eben keine Werbekampagne in dem Sinne. Es war mir persönlich auch total wichtig. Auch bei uns stand natürlich die Frage im Raum, machen wir eine Social Distancing Kampagne, wo wir irgendwie unsere Buchstaben im Logo auseinanderrücken, oder machen wir eine Kampagne.
Wie kreativ.
Ja, ich halte da nicht so richtig viel von, wie du vielleicht durchhörst. Und genauso stand natürlich die Frage im Raum, ob wir eine Danke-Kampagne machen. Als gesetzliche Krankenversicherung hätte uns das, glaube ich, so deutlich besser zu Gesicht gestanden als irgendwelchen Supermärkten und Co. Aber ich fand das nicht adäquat. Ja, also wir als Krankenkasse, wir bezahlen Krankenhäuser und Pfleger und Co. Wir sind nicht diejenigen, die sich bei denen bedanken sollten, finde ich. Ja, nicht, dass da keine Dankbarkeit wäre, aber es ist nicht unsere Rolle. Mhm. Unsere Rolle ist, Menschen zur Gesundheit zu verhelfen, auf ihrem Weg zur Gesundheit sie zu unterstützen und sie eben auch im Moment der Schwäche und der Krankheit zu unterstützen, zu klatschen und Danke zu sagen. Ich hätte es irgendwie pretentious gefunden. Ja, also, und ich fand ehrlicherweise auch die ganzen Corona-Kampagnen unsäglich, die meisten davon, weil da Marken um die Ecke gekommen sind, die eigentlich zum Thema nichts beizutragen haben und dann große pathetische Filme im Vignette-Roulette gemacht haben, die total austauschbar waren. Und es war eben nicht nur in den USA so, sondern auch gerade in Deutschland. Und ich wollte eben, wenn wir überhaupt etwas machen, wollte ich etwas machen, was für sich genommen den Leuten hilft und eine Unterstützungsleistung ist. Und genau das haben wir in der Kampagne umgesetzt. Wir hatten zum Beispiel auch einen Psychologen dabei, Herrn Dr. Theising, der dann live mit einem Influencer im Prinzip eine Beratungssession gemacht hat, wo die Leute live ihre Fragen stellen konnten, wie sie mit gewissen Sachen umgehen konnten, Ängsten vor der Krankheit, Ängsten vor dem Virus, dem Gefühl der sozialen Isolation und Co., sodass wir tatsächlich eben echte Fragen beantworten und den Leuten Unterstützung bieten. Das Gleiche haben wir im Firmenkundenbereich auch sehr intensiv gemacht. Wir haben viele Webinare, Online E-Learning-Angebote aus dem Boden gestampft zum Thema Kurzarbeitergeld. Gerade läuft auch eine Kampagne, zusammenarbeiten, mit Abstand am besten heißt die, wo es eben um die Rückkehr an den Arbeitsplatz geht, die sichere Rückkehr, aber eben auch das Management eines Teams und der Zusammenarbeit in Remote-Situationen. Auch das ist nicht einfach. Mhm. Ja, wenn du irgendwie 50% oder 100% der Belegschaft plötzlich remote hast, dann ist nicht nur die Frage, wie du deine IT managst, sondern wie du vor allem sicherstellst, dass die Leute gut zusammenarbeiten und der Kontakt nicht abreißt. Und da unterstützen wir eben zum Beispiel auch durch Best Practice Cases, E-Learning-Angebote und Co. Und generell muss ich sagen, ist gerade dieses Thema Help-Content in diesem ganzen Kontext unglaublich wichtig geworden. Das war es vorher schon und es ist jetzt noch viel wichtiger geworden und deshalb investieren wir konsequent in solche Angebote.
Das finde ich auch spannend, weil du ja gesagt hast, ne, ich möchte explizit sagen, dass ich keine Kampagne sozusagen im ganz klassischen Sinne gemacht habe, sondern eben sehr stark in dieses, ne, wir helfen in den jeweiligen Situationen, Help-Content nennst du es jetzt eben auch, also sozusagen dieses Zusatzangebot, was man über Kommunikation eben auch, also nutzwertige Inhalte. Ja. Ist das was, wo du sagst, das werden wir künftig auch weiterführen? Also das ist sozusagen, ich will jetzt nicht sagen unser Corona-Learning, aber das ist ein Fakt, der auf jeden Fall Bestand haben wird über diese Phase hinaus, weil wir gemerkt haben, dass es den Leuten eigentlich mehr bringt und uns vielleicht auch als AOK als eine ganz klassische Kampagne.
Also wir werden immer zweigleisig fahren. Na, genauso wie ich auch glaube, dass du Marke und Performance immer brauchst.
Das ist eine Frage. Oh, ist auch ein spannendes Thema.
Absolut, ich glaube, es ist immer eine Frage der Gewichtung. Mhm. Als AOK sind wir Corporate Publishing mindestens Europameister, wenn nicht Weltmeister. Das waren wir schon viele Jahrzehnte. Von daher ist also Help-Content, informativer Ratgeberinhalt für uns nichts Neues. Die Digitalisierung ist neu. Die hat aber mit Corona ehrlicherweise nichts zu tun. Das ist einfach Teil der Reise, die wir jetzt begonnen haben mit dem Dienstleisterwechsel auch zu Serviceplan Bauer. Und die Strategie stand aber vorher schon. Wir haben vor 2 Wochen unser Online-Magazin gelauncht, wo wir ausschließlich SEO-optimierten Help-Content bereitstellen rund ums Thema Gesundheit in unterschiedlichsten Kategorien. Wir haben einen großen YouTube-Kanal mit 60.000 Followern, wo wir perspektivisch 100 Videos im Jahr, die komplett organisch optimiert sind. Das ist also kein Werbekontent, sondern wirklich auf Suchanfragen auf YouTube optimiert rund ums Thema Gesundheit. Von daher ist das Teil unserer Strategie und etwas, was wir eben massiv ausbauen. Durch Corona haben wir ein paar Sachen beschleunigt. Mhm. Ja, unser Magazin stand da einfach noch nicht, weil die Website nicht programmiert war. Dann haben wir aber eben auf der AOK.de Versicherungskontent an der Stelle gemacht und Fragen beantwortet, wie verhält sich in der Quarantäne das mit dem Thema Lohnfortzahlung? Weil das sind Fragen, die die Leute da draußen gehabt
haben.
Ja. Und genau die Fragen haben wir eben beantwortet für unterschiedlichste Zielgruppen.
Und beim Thema Content, wir haben ja vorhin schon gesagt, lass uns darauf nochmal zurückkommen, jetzt wo wir es gerade nochmal am Wickel haben, würde ich das auch gerne tun. Spannend fand ich, als ich damals gelesen habe, die Kombination aus der Bauer Media Group und Serviceplan, unter anderem, weil ich meine Ausbildung bei Bauer gemacht habe. Also tatsächlich bin ich ein altes Bauerkind und fand das total spannend, weil das ja ein überraschender Player auf dem Markt war und dann gleich mit so einem großen Auftrag und Projekt bei euch eingestiegen. Was hat für euch den Ausschlag gegeben damals bei der Entscheidung und wie kam es auch zu dieser Kombination der beiden?
Also es war für uns auch ein überraschender Player, weil der Player, den gab es ja vorher gar nicht. Ne? Der hat sich sozusagen für uns geformt. Wir hatten es dann in der Ausschreibung eben entsprechend gesehen. Wir fanden die Kombination spannend, gerade weil bei Bauer eine große Health-Expertise auch redaktionell vorhanden ist. Serviceplan auf der anderen Seite eine Digital- und Social-Media-Expertise hat. Die Kombi fanden wir interessant. Hatten die dann entsprechend im Rahmen der Ausschreibung dann eingeladen in die Ausschreibung, wo sie gegen die ganzen Big Boys der Branche angetreten sind und eine verdammt gute Figur abgegeben haben. Mhm. Also ganz einfach war es am Ende des Tages, wenn man so will. Sie haben uns viel Verständnis für die AOK gezeigt, vor allem für die Regionalität von uns. Ne? Es gibt eben 11 AOK, die eben auch nur in der jeweils einen Region tätig sind. Und die Regionalität ist für uns ganz wichtig, weil sie eben ein entscheidender Trumpf ist. Wir sind eben physisch näher dran an den Leuten, am Geschehen vor Ort. Das sehen wir jetzt gerade auch in der Corona-Pandemie. Du kannst die Corona-Pandemie nicht aus Berlin heraus steuern, also die Response, sondern die muss vor Ort stattfinden und du musst vor Ort entsprechend differenziert vorgehen. Und das sieht halt eben im Ruhrpott anders aus als in Bayern oder in Sachsen-Anhalt. Und das haben sie sehr gut bewiesen, genauso wie ein sehr gutes Verständnis, gerade wie man Help-Content machen kann, SEO-optimiert mit einer sehr guten SEO-Longtail-Strategie. Das hat uns eben überzeugt, auch mit guten Ansätzen für Social Media. Und dann sind wir, sag ich mal, zusammen in diesen Abenteuer eingestiegen, weil im Grunde alles neu war. Neue Medien, neue Dienstleister und bei uns auch ein neues Konstrukt mit dem AOK Content Room. Und das ist eben nach wie vor etwas, was auf der einen Seite operativ schon läuft, aber sich immer weiterentwickelt und sich auch weiter noch findet. Ne? Ich glaube, wir haben mit dem vorherigen Dienstleister, mit der WDV, seit Anfang der 60er gearbeitet. Das war schon fast wie eine symbiotische Zusammenarbeit. Ja? Die waren schon Teil von uns, wenn man so will. Das ist jetzt natürlich anders. Serviceplan und Bauer müssen uns weiter besser kennenlernen. Wir müssen sie auch besser kennenlernen. Das ist ein Prozess, der ist aber eben total spannend, weil man eben auch zu neuen Lösungen kommt und zu neuen Ansätzen und zu neuen Perspektiven. Wir haben ja unser gesamtes Printangebot komplett neu aufgestellt. Vorher haben wir die Bleib gesund veröffentlicht mit einer wahnwitzigen Auflage von 70 Millionen Heften im Jahr. Das glaubt einem fast kein Verlag, wenn man das erzählt. Noch immer haben wir 45 Millionen Auflage. Auch das ist immer noch wahnsinnig hoch.
War nicht IVW gelistet damit oder doch?
Nee, waren wir glaube ich nicht. Also man konnte in unseren alten Heften Werbung schalten, aber IVW gelistet waren wir glaube ich nicht. Aber ich glaube, wir mussten uns dahinter niemanden verstecken, auch nicht hinter der ADAC Motorwelt. Und wir haben aber das komplett neu aufgestellt. Ja, wir hatten vorher ein Heft ab 25 bis zum Ende des Lebens sozusagen mit im Schnitt 36 Seiten, vier bis sechsmal im Jahr. Jetzt machen wir 4 Hefte à 60 Seiten, die zielgruppenorientiert sind. Also ein komplett anderes Angebot. Haben also in Print nochmal deutlich investiert, obwohl wir die Auflage zurückgefahren haben. Und die Auflage haben wir nicht aus Finanzgründen zurückgefahren, sondern schlicht aufgrund des medialen Wandels. Gewisse Zielgruppen erreiche ich mit dem Medium Print einfach nicht mehr. Und gewisse Zielgruppen auch nicht mit dem Thema Gesundheit direkt. Deswegen schicken wir zum Beispiel Männern unter 70 keine Hefte mehr, weil wir wissen, dass sie so ein Heft nicht lesen. Und die interessieren sich auch nicht direkt für Gesundheit. Indirekt sehr wohl. Ja, du musst es dann aber eben auf eine andere Art und Weise spielen. Von daher machen wir das eben anders, haben eine recht elaborierte Content-Strategie, die über alle Kanäle, über 13 Zielgruppen-Personas geht, wo wir sehr, sehr differenziert rangehen, wen wir wo, wie, mit welchem Thema ansprechen. Wir schicken den Leuten nicht einfach nur noch ein Heft. Das machen wir bei manchen Zielgruppen immer noch. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt eben ein komplettes Kommunikationssystem, wo wir in allen Kanälen da sind. Von einem jungen Instagram-Kanal über Help-Content auf unserer Website bis hin zu Medienpartnerschaften und Influencer-Marketing. Da gehen wir sehr, sehr differenziert ran. Weil wenn ich einem 16-Jährigen sexuell übertragbare Krankheiten näher bringen will, dann werde ich das sehr wahrscheinlich nicht erfolgreich tun, indem ich dem Pamphlet von der AOK schicke. Sondern sehr viel besser wahrscheinlich, indem ich eine Influencer-Kampagne dazu mache.
Absolut.
Von daher gehen wir da sehr differenziert ran, bauen es jetzt auch weiter auf und aus. Ne? Das Magazin online ist jetzt gelauncht. Auf Instagram haben wir jetzt zwei Kanäle online. Der dritte ist gerade in der Mache. Wir haben unseren YouTube-Kanal jetzt entsprechend umgeflaggt. Das war vorher der Kanal der AOK Rheinland-Hamburg. Das ist jetzt AOK der Gesundheitskanal mit 60.000 Followern bei YouTube. Also da bauen wir jetzt eben was Großes auf und entwickeln es Stück für Stück weiter. Und wir werden auch in neue Medien vordringen.
Und sagen wir mal, das ist ein gutes Stichwort, Content sozusagen, ein ganz wichtiges, strategisches, eigentlich mehr als ein Projekt, sozusagen ein Vorhaben, in dessen Realisierung ihr mittendrin steckt. Was würdest du sagen, was sind so die strategischen Themen und Projekte, die so für die nächsten 1 bis 2 Jahre bei dir im Fokus liegen? Also möglicherweise das Thema Daten, aber vielleicht auch ganz andere Themen. Das finde ich nochmal spannend, weil es geht ja um die Transformation der Agenturbranche und letztlich kann die sich ja nicht zum Selbstzweck transformieren, sondern ist ja immer daran interessiert, auch zu sehen, was sind die Needs und die Themen der Kunden, um sich darauf auch besser einstellen zu können.
Also es gibt eine Reihe von großen Themen. Das eine ist das Thema Content. Ist bei uns nicht, ich sage bewusst auch Content und nicht Content Marketing, weil es tatsächlich Information und Aufklärung ist. Wir nutzen es nicht vordergründig für Marketingzwecke, sondern tatsächlich, weil wir den Leuten Gesundheitsinformationen näher bringen wollen. Vor allem auch qualitätsgesicherte Gesundheitsinformationen. Das ist da unser Anspruch. Das ist auch ein gesetzlicher Auftrag im Übrigen, den wir haben. Also da ist es eben, in die Strukturen zu investieren. Das ist zum einen der Aufbau unseres eigenen Corporate Newsrooms, dem AOK Content Room. Da sind wir gerade dabei, das eben komplett neu aufzubauen. Wir haben komplett neues Personal, vor allem auch eine neue Führung geholt von großen Verlagen an der Stelle und aus Content-Marketing-Agenturen. Das ist sehr, sehr spannend. Das ist ein großes Projekt, was viel Zeit gerade kostet, weil wir sowohl ins Personal investieren, als auch die Strukturen und Prozesse uns nochmal sehr genau angucken. Das machen wir zusammen mit der Looping Group als Berater.
Das ist also so ein ganz klassischer auch In-Housing-Prozess letztlich, den ihr durch dieses, oder ist es so ein Hybrid, den ihr...
Ja, es ist ein Hybrid. Also der Content Room steuert Serviceplan Bauer und der koordiniert innerhalb der AOK. Wir haben da jetzt ganz viele Journalisten bald sitzen. Unser Ziel ist in dem Fall jetzt nicht ein In-Housing, in dem Sinne, dass wir den Content selber machen. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wo es Sinn macht. Eine kleine News beispielsweise, die einen fachlichen Fokus hat, die schreibe ich im Zweifel lieber schnell selber, als 3 Abstimmungsrunden zu drehen. Also die Schleifen kann man sich dann sparen an der Stelle. Aber es ist an der Stelle weniger In-Housing, obwohl wir in der AOK relativ viel In-Housing haben. Also wir haben den AOK-Verlag und die Compart als In-House-Verlag und Agentur, die eigene Publikationen rausgeben, Website-Content machen, bis hin zu Broschüren und Werbemitteln. Also wir machen da schon relativ viel und das schon seit vielen Jahrzehnten. Der andere Aspekt ist natürlich die digitale Transformation, die ganz viele Facetten hat. Ein ganz wichtiges Thema ist Digitalisierung im Vertrieb. Wir haben immer noch viele Vertriebler vor Ort und auch Krankenversicherungen werden immer noch verkauft und weniger gekauft. Von daher ist der Vertrieb nach wie vor für uns sehr, sehr wichtig. Aber auch gerade da haben wir jetzt in der Corona-Zeit natürlich gesehen, wenn die Leute nicht raus können und zu den Leuten nach Hause können, sie besuchen können, dann muss es andere Wege geben. Da investieren wir gerade in Strukturen und auch neue Prozesse, dass wir das Ganze auch digital abbilden können, dass ich entsprechend eben auch auf meinem iPhone Beratungsgespräch führen kann und einen Vertrag unterzeichnen kann. Bis hin dazu, dass wir einfach grundsätzlich hinterfragen, wie wir auch Vertrieb machen. Ja, also es ist ein Thema, wo wir recht intensiv involviert sind, wo wir auch mit unterschiedlichsten Beratern arbeiten, unter anderem hier im Bundesverband mit Roland Berger an der Stelle. Dann haben wir das ganze Thema unserer Plattform- und Transaktionsstrategie, wo wir uns sehr genau nochmal unsere Online-Plattformen angucken und unsere Transaktionsangebote, insbesondere auch die Apps. Hier haben wir gerade ein großes Projekt gestartet, um das Ganze sowohl technisch als auch unter User-Experience-Gesichtspunkten zu vereinheitlichen. Aktuell haben wir 3 große Apps im Wesentlichen für unsere Versicherten, neben ganz vielen anderen Service- und Content-Apps. Da wollen wir den Fokus drauf setzen, die User Experience zu verbessern, bei den ganzen Transaktionsangeboten. Und ein ganz weiteres wichtiges Thema ist natürlich weiterhin die Marke. Ja, also wir haben schon viele Schritte gemacht, um die Marke zu fokussieren. Wir haben ein neues Markenleitbild entwickelt. Wir haben die Kommunikation anders aufgestellt, einen anderen Fokus gesetzt. Und was jetzt das nächste große Thema ist, ist eben unser Corporate Design, das im Wesentlichen schon steht. Wir stehen jetzt eben vor dem Punkt der Implementierung im Wesentlichen und auch das ist ein riesengroßes Projekt. Ne? Wir haben 11 AOK, 1200 Geschäftsstellen, 60.000 Mitarbeiter. Eine Implementierung von einem neuen Corporate Design in solch einem System zu machen, ist ein Mammutprojekt und vor allem eins, was 5 bis 7 Jahre dauert.
Wie partizipativ ist so ein Prozess innerhalb des AOK-Bundesverbands mit den AOKern?
Also sehr partizipativ, es geht gar nicht anders. Also wir sind nicht die Zentrale, die sagen, wo es lang geht, sondern wir sind im Wesentlichen Dienstleister und Impulsgeber für die AOKern. Und das hatte ich ja vorhin auch schon mal beschrieben. Also das Projekt war eben eins, was wir in der Corona-Zeit begonnen haben, mit 8 AOKern an Bord. Also wir hatten Leute aus meinem Team, wir hatten Vertreter von 8 AOKern, die Teil des Teams waren, und dann eben die Kolleginnen und Kollegen von Metadesign. Und in diesem Team zusammen haben wir das Corporate Design entwickelt. Mhm. Das ist total wichtig, weil die AOKern sind sehr, sehr unterschiedlich. Für die Menschen da draußen gibt es die AOK, die gibt es aber real gar nicht, sondern es sind 11 sehr unterschiedlich kulturell geprägte und regional verortete und verankerte Unternehmen. Und die haben andere Perspektiven, auch auf Farben, auf Logo und Co. Ne? Und das ist nicht nur geschmäcklerisch, sondern auch unternehmensstrategisch, weil sie einfach anders am Markt agieren. Die Welt sieht in Bayern eben anders aus als in Sachsen und Thüringen beispielsweise. Und entsprechend ist es total wichtig, nicht immer 11 Perspektiven notwendigerweise, aber viele Perspektiven und unterschiedliche Perspektiven aus dem System am Tisch zu haben, damit man eine Strategie entwickeln kann, die für alle passt. Und das ist eben nicht der kleinste gemeinsame Nenner, sondern eben das rauszupicken und das zu identifizieren, worauf wir uns einigen können, wo Konsens ist, was uns gemeinsam stärker macht, aber was uns auch unterscheidet. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. In vielen Punkten sind wir gemeinsam stärker. In gewissen Punkten und auch nicht wenigen sind wir regional vereinzelt viel stärker, weil wir genau wissen, wie vor Ort in Baden-Württemberg das Gesundheitssystem aussieht, wie Versorgung da aussieht, welche Krankheiten chronischer Natur zum Beispiel dort vorherrschen. Das ist eben anders in Regionen von Baden-Württemberg als hier in Berlin, als in München oder sonst woanders.
Und trotzdem ist es sozusagen eine gemeinsame starke Brand, derer Absolut. Man sich ja bedient. Und
genau.
Du hast das vorhin ganz kurz geteased, das Thema Brand versus Performance.
Ja.
Wird ja immer mal wieder in Wellen sehr heiß diskutiert in unserer Branche und ist ja letztlich auch spannend für die Ausrichtung der Agenturen, aber natürlich auch sozusagen für das Tätigkeitsfeld des hier CMOs. Wie ist denn deine Haltung dazu? Also ganz bestimmt hast du eine Haltung, weil auf das Thema Haltung kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber wie siehst du das?
Ich habe da sehr einen differenzierten Blick drauf. Das kann man nicht schwarz oder weiß sehen. Marketing hatte immer den Zweck zu verkaufen. Das darf man auch nicht vergessen. Also Marken sind auch kein Selbstzweck. Nichtsdestotrotz nehme ich so wahr, dass wir gerade in den letzten Jahren durch Programmatic, den starken Fokus auf Performance Marketing, in manchen Unternehmen die Marke aus den Augen verloren haben. Und das ist sehr kritisch. Marken sind ein Depot. Ein Depot, in das ich und auch eine Investition. Wenn ich in meine Marke investiere, dann schaffe ich damit Werte. Das schaffe ich mit Performance Marketing nicht. Performance Marketing ist eine direkte Aktivierung, die ist für sich genommen wertvoll. Aber wenn sie mein einziges Instrument ist, dann mache ich mich abhängig. Und aus dem Grund muss man in beides investieren, überproportional meines Erachtens in Marke. Es gibt ja da Studien, die von einem Split von 60-40 ungefähr sprechen. Das würde ich für relativ sinnvoll halten, aber das muss man dann auch entsprechend der jeweiligen Situation des Marktes und Co. anpassen.
Entspricht das in etwa eurem Split, wenn du den so ganz grob...
Ungefähr, tatsächlich ja. Also bei uns, wir splitten das ja relativ stark zwischen dem Bundesverband und den AOKern. Also unser Marketinggeld ist das Marketinggeld der AOKern. Der Bundesverband investiert konsequent in Marke. Wir machen ganz wenig Performance. Also nur in gewissen Zielgruppen, die man regional nicht gut bespielen kann. Zum Beispiel Zuwanderer. Also wir machen hier eben Performance-Marketing im Zuwanderersegment, außerhalb Deutschlands beispielsweise. Das ist etwas, was Sinn macht, weil wir wissen ja noch nicht, wo die Leute hinziehen. Also noch nicht, zu welcher AOK sie überhaupt wechseln könnten. Oder zu welcher, wo sie Mitglied werden könnten. Unser großer Fokus ist die Marke. Vor Ort investieren die AOKern durchaus auch in Marke. Das ist also auch ein Thema, was auch vor Ort wichtig ist, aber da liegt der Fokus stärker auf, ich sag mal, vertriebsnahen Marketing, stärker in Leistungen und Produkten, die dann auch eher konvertieren. Die Spots, die wir hier machen, die haben nicht das Ziel zu konvertieren, sondern die haben das Ziel, eine Markenpräferenz und Positionierung zu stärken, nicht so sehr sofort in Konvertierung zu gehen. Ja, das würde meines Erachtens auch keinen Sinn machen. Ich kann nicht zum Beispiel einen Image-Spot machen und dann glauben, dass er mir neue Mitglieder sofort bringen wird. Aber ich investiere in die Marke, ich baue ein Depot auf und gerade auch in schlechten Zeiten, wenn zum Beispiel die Kassen leer sind und ein Beitragssatz erhöht werden muss oder ähnliches, ist dieses Depot unglaublich wertvoll, weil das Markenbindung natürlich auch schafft. Von daher wirkt es nach innen zu unseren Versicherten und auch ins Unternehmen natürlich zu unseren Mitarbeitern und auf der anderen Seite natürlich auch gegenüber Fremdversicherten, die dann AOK entweder erstmalig auf dem Schirm haben oder uns dann bei einer möglichen Entscheidung in Erwägung ziehen. oder sogar präferiert als möglichen Wechselkandidaten dann in Erwägung ziehen. Von daher glaube ich, ist es immer eine gute Mischung. Das muss man sehr differenziert machen. Ich glaube, wenn man nur ins jeweils eine investiert, macht man was falsch. Weil wenn ich nur in Marke investiere, werde ich auf der Performance-Seite Probleme bekommen. Wenn ich nur auf Performance gehe, werde ich eben auf der Markenseite und langfristig Probleme bekommen. Ich glaube, das sehen auch viele Online-Brands. Hatte neulich bei LinkedIn mit dem Gründer von Snox einen ganz interessanten Dialog dazu, wo er eben auch davon sprach, dass gewisse Kampagnen im Performance-Bereich manchmal schlagartig einbrechen in ihrer Performance. Und da hatte ich ihm dann auch den Rat gegeben, mehr in Marke und Markenbindung und Wiederkauf zu investieren, als in die permanente Akquisition. Weil tatsächlich Performance-Marketing erinnert mich oft an eine Slot-Maschine. Du musst immer reinwerfen, sonst passiert da nichts. Und wenn du aus welchen Gründen auch immer nicht neue Coins nachwerfen kannst, kriegst du ein Problem. Das ist, wenn du eine starke Marke hast. Du bist sofort
abgestraft.
Genau.
Ja, absolut. Das ist, wenn du eine starke Marke hast. Du machst dich halt so abhängig vom Amazon-Suchschlitz, ne? Unter
genau.
anderem dann, wenn du zumindest Produkte hast, die man physisch auch verkaufen kann. Du hast eben ein gutes Stichwort gesagt, muss man differenziert betrachten. Ne? Und jetzt so als Blick oder aus Sichtweise eines Agenturinhabers geht es ja auch darum, diese Transformation der Branche, auch die sehr differenziert zu betrachten. Und letztlich gibt es ja auch unfassbar viele Facetten. Ich werde ganz häufig gefragt, ja, was muss denn die Agentur jetzt machen? Was ist das Wichtigste, so wenn sie in die Zukunft gehen will? Und meine Antwort ist immer, es gibt nicht das eine Ding, was alle Agenturen machen müssen, sondern auch das muss man differenziert betrachten, weil es unglaublich viele Facetten dieser Transformation gibt. Ne? Eine Diversity-Debatte hatten wir jetzt groß, also Geschäftsmodell, Pricing, Agentur-Kunde-Beziehung, Kollaborationsfähigkeit, you name it. Ne? Also es gibt unglaublich viele Facetten. Gerade weil du ja auch aus von der Agenturseite kommst, fände ich das ganz spannend. Was glaubst du denn jetzt auch aus deiner eigenen Erfahrung auf Kundenseite? Was sind wirklich Felder, an die Agenturen unbedingt ran sollten?
Also tatsächlich, wie du schon sagst, es gibt unglaublich viele Felder. Die zwei wichtigsten sind für mich Beratungskompetenz und Digitalexpertise. Eigentlich zwei Dinge, die Selbstverständlichkeiten sein sollten, die ich aber sehr kritisch auf Agenturseite sehe, beide. Mhm. Agenturen sind selten gute Berater, das muss ich leider sagen. Wenn es um Kommunikation geht, ja. Wenn es um mehr geht, nein.
Mhm. Das mehr heißt Blick aufs Geschäft
genau.
und Business Impact?
Exakt oder? Das. Mhm. Ich nehme die meisten Agenturen leider nicht als guten Berater wahr, wenn es um mein Geschäft geht. Wenn es um meine kommunikativen Needs geht, sehr wohl. Das Verständnis für mein Business, wie mein Markt funktioniert, was die Herausforderungen im Markt sind, das ist oft sehr, sehr oberflächlich und das merke ich immer wieder. Das ist meistens gar nicht so schlimm, wenn ich nur eine Kampagne machen will. Wenn ich aber in transformative Felder gehe, gerade im Bereich der digitalen Transformation, bei digitaler Transformation spreche ich eben auch bewusst nicht von Digitalisierung von Prozessen und Co. Das ist eine Facette davon, aber die digitale Transformation ist ja viel, viel größer. Vor allem gerade, was die Workforce auch angeht und wie du deine Strukturen, Prozesse verändern musst, deine Aufstellung, wie du rekrutierst, wie gehst du mit Mitarbeitern um, die in der Welt nicht zu Hause sind und so weiter. Da denke ich nicht sofort an Agenturen.
Wäre das denn originäres Agenturbusiness, also aus deiner Sicht? Sagst du, Mensch, könnten die das? Würde ich das am liebsten mit denen machen? Oder sagst du, Schuster, bleib bei deinen Leisten, ihr könnt halt Kommunikation und ich gebe euch ein entsprechendes Briefing aus dem Business heraus?
Na, ich glaube, was sich grundsätzlich ja verändert hat, ist, dass auch die Marketingwelt sehr viel komplexer geworden ist. Und das liegt nicht nur an Kanälen, sondern die Welt da draußen ist komplexer und unsicherer geworden. Entsprechend habe ich auch einen höheren Beratungsbedarf. Mhm. Wie ich den tilge, da bin ich relativ offen. Mhm. Also ich hätte jetzt nicht in Präferenz, gewisse Dinge mit einer Agentur zu machen. Ich kann die genauso gut mit einer Unternehmensberatung machen. Am Ende kommt es mir aufs Resultat an. Ich hätte aber kein Problem damit, das mit einer Agentur zu machen, wenn ich darin vertrauen würde, dass die Agentur es wirklich kann. Und mein Vertrauen, dass eine Agentur mich wirklich unternehmensstrategisch beraten kann, ist sehr gering. Die Agenturen sind dann doch zu sehr verhaftet in ihrer, ich sag mal, Marketing- und Marketing-Kommunikationsbubble. Also man muss bewusst auch Marketing-Kommunikation trennen. Die meisten Agenturen können kein Marketing. Ja, das können viele Marketeers auch nicht, ehrlicherweise.
Ja, es gehören halt viele Ps dazu.
Genau. Ne? Also Marketing, muss man auch sagen, hat sich ja selber auch sehr stark beschnitten in den letzten Jahrzehnten zur Marketing-Kommunikation. Pricing, Distribution, Service-Erlebnisse und Co., da steckt ja sehr, sehr, sehr viel mehr dahinter. Und viele Marketing-Abteilungen sind eigentlich Kommunikationsabteilungen. Das muss sich auch wieder ändern. Der andere Aspekt ist, die Digitalexpertise. Ich sehe in gerade vielen Werbeagenturen immer noch auch eine sehr oberflächliche Perspektive darauf. Ja, sie können dir ein Display-Ad machen oder dir ein bisschen was zur Performance erzählen, aber wie du eine komplette digitale User-Journey gestaltest, auch da sehe ich Werbeagenturen in der Regel nicht. Mhm. UX-Agenturen sehr wohl und Digitalagenturen, die sind da meistens sehr, sehr viel besser und sehr viel strategischer. Und was ich eben sehr kritisch sehe, die meisten Agenturen haben verdammt großes Problem in der Beratungskompetenz inhaltlich und personell. Die meisten Berater sind keine Berater, sondern Projektmanager. Inhaltlich haben die meisten nicht so viel Ahnung, wenn man mal ehrlich ist. Das ist etwas, was sich über die letzten Jahrzehnte sehr, sehr verändert hat. Als ich in der Werbung angefangen habe in den Nullerjahren, gab es eben auch dann in der etwas älteren Generation noch Berater, die wirklich eine Manndeckung beim Kunden gemacht haben und ein echter Berater für den waren. Das ist heute seltener geworden.
Woran glaubst du, liegt das? Ist das der Preisdruck, dem die Agenturen ausgesetzt sind, um dann zu sagen, wir können jetzt niemanden abstellen, der sich einfach mal so in Anführungsstrichen für lau mit dem Geschäft des Kunden auseinandersetzt? Ist der Kunde nicht mehr bereit, dafür zu bezahlen, oder müsste es einfach mal wieder auf dem KVA draufstehen, um zu wissen, es hat einen Wert und für den bin ich auch bereit, was zu bezahlen?
Ich glaube, es ist eine Kombination aus ganz vielen Dingen. Mit Sicherheit, der Preisdruck spielt da eine Rolle. Ja, der nimmt weiter zu, das muss man ganz klar sagen. Und desto schwerer ist es natürlich auch, senioriges Personal dann zu verkaufen. Beziehungsweise eine Dienstleistung einfach reinzugeben. Ja, ich glaube, gerade diese strategische Beratungskompetenz, die war ja selten eingepreist, sondern sie war eingepreist, aber sie war keine explizit abgerechnete
Leistung. Ja, sie war nicht sichtbar. Also genau. Sie war nur spürbar, ja. Erlebbar, aber sie war irgendwie nicht kaufmännisch abgebildet.
Genau. Ja. Ich glaube, auch da muss man Bewusstsein auch auf Unternehmensseite schaffen, tatsächlich, dass solch eine Leistung Geld kostet und auch honoriert werden sollte, weil sie ist wertvoll, muss man ganz klar sagen. Der andere Aspekt ist, glaube ich, dass in gewissen Zeiten leider auch nicht ordentlich in den Nachwuchs investiert wurde. Ich glaube, gerade die Finanzkrise 2008 hat da Probleme geschafft. Ist es auch für die Werbebranche schwierig, die besten Talente vom Markt zu bekommen. Gerade Leute im betriebswirtschaftlichen Kontext orientieren sich eher an Unternehmen, Unternehmensberatung oder Ähnlichem. Das ist ein Gehaltsgefüge-Thema, es ist ein Ausbildungsthema. Wenn ich auch selber meine eigene Zeit und Ausbildung in Werbeagenturen zurückdenke, nach meinem Studium, das war ein Learning by Doing, aber die Professionalisierung, auch der Aus- und Weiterbildung ist in Agenturen echt mau. Das ist ein Unternehmen, wenn ich das auch hier jetzt angucke, viel stärker professionalisiert, wie du Leute weiterqualifizierst und weiterentwickelst. Ich glaube, da haben Agenturen tatsächlich noch einiges nachzuholen. Die Herausforderung ist in der Regel natürlich aber auch die Größe der Agenturen. Professionalisierung hat immer etwas auch mit Größe zu tun, vor allem in solchen Bereichen. Der HR-Bereich in den meisten Agenturen ist ein Recruiting-Bereich und Lohnabrechnung, nicht eine Personalentwicklung. Ja, ich glaube, da hat man auch nicht richtig investiert ins eigene Personal. Natürlich ist das Gehaltsthema eines, dadurch wechseln Leute häufig und auch viele gute Talente verlassen die Werbebranche. Ich bin jetzt beileibe nicht der einzige Planner, der sich selbstständig gemacht hat oder auf Unternehmensseite gewechselt hat. Das geht für ganz viele eben auch. Also da hat man schon einen gewissen Brain Drain, muss man ganz klar sagen. Erlebe ich bei vielen Leuten, die ich eben auch kenne, dass das Agenturleben eine gewisse Halbwertszeit hat. Ja, dass viele, gerade wenn sie Eltern werden, sehr kritisch darüber nachdenken, ob sie noch im Agenturkontext arbeiten wollen, was die Arbeitsbedingungen angeht und Co. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass eben tatsächlich stärker noch in die Ausbildung investiert werden müsste, in die Weiterbildung. Der andere Aspekt ist, dass Agenturen sich natürlich die Rolle als Berater auch erst wieder erkämpfen müssen. Weil sie werden von den wenigsten Marketeers und Unternehmensvertretern so wahrgenommen.
Ja, du bist in der Wertschöpfung halt nach hinten gerutscht. Genau. Ne? Du bist jetzt Teil der Werkbank und deswegen bekommst du auch die Tagessätze einer Werkbank bezahlt. Ne? Und in Einkaufsabteilung bist du halt auch im Strategic Buyer Konzept, bist du definitiv nicht in der Abteilung, wo Unternehmensberatung und ähnliche Tagessätze verhandelt
werden. Und das hat eben auch was damit zu tun, bis wohin du in der Regel als Agenturvertreter vordringst. Meistens ist es so bei meiner Ebene dann Schluss. In den Vorstand kommst du typischerweise als Agenturvertreter nicht.
Wobei es ja kaum was Wichtigeres gibt als die Marke. Ne? Das ist ja eigentlich verrückt. Ja. Und jetzt sind wir wieder bei den Beratungen, die ja selber, weiß ich nicht, ob schon so in dem Stile wirklich auch eine Markenpositionierung, Markenkommunikation und eine sinnvolle Aufstellung beraten können. Also eigentlich gibt es ja ein Gap.
Ja, wobei ich sagen möchte, dass das höre ich oft von Agenturvertretern, aber ich glaube, man sollte die Unternehmensberatung an der Stelle nicht unterschätzen. Die sind schon verdammt gut auch im Bereich Markenstrategie und Beratung. Das können die auch. Das ist auch keine Raketenwissenschaft, wenn man mal ehrlich ist. Was Agenturen dann gerne anführen, ja, da fehlt ja aber die Umsetzungskompetenz. Die brauche ich gar nicht und die will ich auch gar nicht von einem Unternehmensberater haben. Und das ist ein Faktor, den ich sogar eher als Schwäche der Agentur wahrnehme, weil man in der Falle ist, dass man als Umsetzer möglicherweise nicht umsetzungsneutral berät, beziehungsweise, selbst wenn man es tut, dass die Wahrnehmung ist, dass man es nicht tun würde. Und das sehe ich tatsächlich eher als auch als Gefahr für die Agenturen. Es ist nicht von ungefähr, dass so einige Agenturen ihre Beratungsarme, die es ja in einigen Bereichen auch gut gibt, also wenn man sich BBDO mit Batten & Company anguckt, Ogilvy hat das auch, dass nicht eine Abteilung der Agentur ist.
Nee, ganz bewusst genau. Anders positionieren, ja. Ne, damit
auch
du diese
Serviceplan jetzt beispielsweise spricht jetzt auch von Consulting Practices in ihrer Strategy Group. Das ist ganz interessant. Also sie nutzen dann auch Vokabular der Unternehmensberater und orientieren sich da auch entsprechend. Das ist eine ganz interessante Entwicklung. Ich selbst habe nun bei der Strategy Group von Scholz & Friends gearbeitet, wo wir eben auch viel Strategieprojekte gemacht haben, die nicht notwendigerweise etwas mit Kommunikation zu tun hatten. Das war sehr, sehr interessant unter Wertschöpfungsgesichtspunkten aber auch. Weil es war nicht das Modell, was irgendwie Unmassen an Kohle reingespielt hat. Es war in vielen Fällen Door-Opener tatsächlich dann auch für andere Engagements, die dann eben wiederum unter Wertschöpfungsgesichtspunkten spannender waren. Also sprich über Strategie und ein Strategieprojekt eine Beziehung zu einem Kunden aufzubauen und dann möglicherweise den als Agentur auch zu gewinnen. Oder es waren singuläre Projekte. Und auch das ist nicht ganz einfach. Also du hast dann Projekt nach Projekt nach Projekt und es sind dann nicht unbedingt die Millionen-Etats, sondern hier mal 150.000, da 80.000.
Ja, und du hast halt keine Retainer. Gut, die gibt's ohnehin immer seltener, ne? Aber du pitcht eben auch um jedes einzelne Projekt. Das heißt, der jeweilige Aufwand dafür ist höher, rechtfertigt dann am Ende natürlich auch wieder höhere Preise. Was ich aber spannend finde, ne? Du sagst, eine Strategie kann ich auch gut mit leben, weil ich eine gewisse Neutralität in der Beratung brauche, wenn sie von der Unternehmensberatung kommt. Gleichzeitig sagst du, ne, ich würde mir mehr Beratungskompetenz im klassischen Sinne von Agenturen wünschen. Und ich glaube, genau das ist ja auch so die Frage für Agenturen. Ne? Also schlagen wir uns jetzt auf den Weg zu sagen, wir setzen wieder weiter vorne in der Wertschöpfung an. Ne? Wir kreieren wirklich wieder Wert und machen den auch sichtbarer im Sinne des Business Impacts. Also eigentlich das, ich sag mal, die Richtung, in die sich die Unternehmensberater jetzt eben auch weiterentwickelt haben. Ist es das Generalistentum, was all das wieder abdeckt? Oder sagst du, am Ende des Tages will ich das genauso unterteilt haben in Spezialdisziplinen? Also das finde ich immer so eine spannende Frage, die ja auch jeder sehr unterschiedlich für sich beantwortet. Also Generalist versus Spezialist, wie ist das Setup? Wie kann man es auch noch handeln auf Kundenseite?
Ich glaube, das ist generell aber auch eine Herausforderung für Agenturen. Wir sehen auch, dass immer mehr generalistische Agenturen Trouble haben. Na, weil du immer spezialisierter sein musst, weil auch Kanäle immer spezialisierter sind. Na, deswegen glaube ich persönlich null an das Modell einer Full-Service-Agentur. Ich glaube persönlich auch nicht an das Modell einer Lead-Agentur. Das ist die Aufgabe originär des Markeninhabers meines Erachtens. Wenn es um das Spezialistentum, wenn es Generalistentum geht, ich glaube, du brauchst am Ende auch da eine Mischung. Du wirst immer auch Generalisten brauchen. Das ist auch hilfreich und wertvoll. Also ich will jetzt nicht das Bild zeichnen, dass nur Spezialisten wertvoll sind. Spezialisten haben oft auch einen sehr spezifischen, kleinen Blick auf eine Sache. Generalist kann dann manchmal eben auch ein bisschen breiter gucken.
Ja, und die Dinge miteinander in Verbindung setzen.
Exakt, genau. Ich glaube, auch da brauchst du die Kombi. Du brauchst aber immer mehr Spezialisten. Ne? Und sei es manchmal, dass es ganz kanalspezifisch ist. Also nicht mal zu sagen, ich brauche einen Social-Media-Spezialisten. Das gucke ich mir gerade ganz intensiv an. Nee, ich brauche einen YouTube-Spezialisten. Nicht jemand,
also
der Social Media kann.
Also noch weiter runter,
genau,
wirklich einzelkanalspezifisch.
Also auch YouTube richtig zu machen. Es war ganz anderes, als Online-Bewegtbild zu machen. Also nette Filmchen zu drehen und auf YouTube erfolgreich zu sein, sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Und da brauchst du eine ganz andere Expertise.
Und gleichzeitig setzt es, glaube ich, auch eine ganz andere Organisation auf Kundenseite voraus. Ne?
Absolut.
Also wenn du das Marketing noch vor, ich sag mal, 5 Jahren oder vor 10 Jahren betrachtet hast, vielleicht aber auch nur vor 2, keine Ahnung, dann war das so, du hast irgendwie eine Lead-Agentur gehabt und du hast für so ganz exotische Dinge vielleicht so ein paar Spezialisten gehabt. Mhm. Und jetzt, wie du das gerade schilderst, ne, wendet sich das. Es ist so die Frage, brauchen wir Full Service, brauchen wir Lead? Klar brauchst du jemanden, der in der Lage ist, das ganzheitlich zu denken als einen strategischen Partner. Aber am Ende wird es ganz viele einzelne Player geben, ja, die man orchestrieren muss. Und ich glaube, das ist ja auch eine ganz große Herausforderung für Marketingabteilungen.
Absolut.
Sich selber zu organisieren, dass man nicht im administrativen Dschungel untergeht und nur noch dabei ist, irgendwelche Player miteinander abzustimmen und Wissensstände transparent zu machen. Hat das auch eine organisatorische Implikation bei euch?
Ja, also der Abstimmungs- und Koordinationsaufwand ist sehr, sehr, sehr stark gestiegen. Du brauchst in der Regel mehr als einen Player mittlerweile. Wenn du eine ganz klassische Kampagne machst mit einem TV-Spot und Co., das kannst du mit einer Kampagne gut machen. Aber so wollen wir gar keine Kampagnen mehr machen. Also wenn ich über meine nächste Dachkampagne nachdenke, dann wird sie auch Werbung beinhalten. Sie wird aber vor allem einen ganz starken Content-Teil haben. Alleine da müssen mindestens zwei Agenturen zusammenkommen. Sie wird auch PR haben, da kommt schon ein dritter Teil dazu. Das heißt, das Ganze wird sehr viel komplexer. Und das ist auch für uns sehr viel schwieriger geworden, weil auch hier die Generalisten zum Teil an ihre Grenzen kommen, wenn sie Spezialisten steuern müssen. Ja, und die Aufgabe als Kunde, das Ganze zu steuern, zu koordinieren, ist eine große, große Herausforderung. Ich glaube auch, dass hier viele Unternehmen ein großes Problem haben, ehrlicherweise. Agentursteuerung ist überhaupt nicht einfach.
Ja, vor allem machst du es nicht nebenher, ne?
Nee,
also immer mehr
Marketingabteilungen, also es kostet unglaublich viel Zeit.
Haben ja auch wirklich einzelne ganz konkret benannte Personen, die für die Agentursteuerung zuständig sind, ne? Um zu sagen, wo sind überhaupt welche Bälle gerade in der Luft? Das kannst du ja nicht on the fly irgendwie nebenher machen.
Nee. Ne?
Also das, ich glaube auch dieses Thema, ihr habt es ja auch selber schon so ausgeschrieben und auch gepitcht, das Thema Kollaboration, ne? Und wirklich auch das Ziel, und das finde ich besonders spannend, ne? Also man sagt ja immer, die eine Agentur gönnt der anderen irgendwie das Nutella auf dem Brot, nicht so ungefähr, Dreck unterm Fingernagel, aber das ist ja spannend, weil ihr ja sagt, am Ende zählt das Ergebnis für die Marke und das, was wir sozusagen für unser eigenes Produkt und letztlich ja auch den Verkauf, ne, du hast gesagt, Marketing ist immer Vertrieb, den Verkauf der Leistung erreichen. Und wenn das dann fünf Spezialisten miteinander im Zusammenhang besser hinkriegen als einer, dann ist das unsere Wahl. Und das zwingt ja auch die Agenturen dabei umzudenken und nicht zu sagen, ja komm, Kollaboration sagen jetzt alle, schreiben wir auch mal auf den Chart. Mhm. Sondern das richtig ernsthaft zu leben. Und das finde ich auch spannend. Also ich glaube, ich wünsche mir da auch viel mehr Fälle, wo man mal darüber berichtet, wie es denn gelingt und wie man da vorgeht. Ist das was, was ihr zentral auch miteinander besprochen habt, dass das eine Marschrichtung ist bei euch? Marschrichtung klingt so militärisch, das ist ja alles
also,
andere als...
Ja, und tatsächlich gibt es für uns nicht zentral an der Stelle, wenn man so will. Ne? Also die AOK sind halt frei. Die AOK Hessen, für die ihr ja auch arbeitet, die haben eben ein Kollaborationsmodell ausgeschrieben. Wir im Bundesverband handhaben das wiederum ein bisschen anders, andere AOK eben auch, weil wir sind eben am Ende 12 Marketingabteilungen, wenn man so will. Ne, wir sind ja eben nicht ein Unternehmen. Aber tatsächlich sehen wir alle, dass wir immer mehr Agenturen brauchen und wir alle damit eine Herausforderung haben, die auch zu steuern. Weil das ist eben der entscheidende Punkt, eine Agentur zu haben alleine reicht nicht. Die nimmt dir nicht die Arbeit ab. Also du hast ja immer noch deinen Teil der Arbeit. Ich finde, ein beliebter Satz, den ich immer noch gerne mag, ist Shit in, Shit out. Also wenn ich eine Agentur nicht ordentlich briefe, nicht ordentlich führe, dann kann ich mich nicht über ein schlechtes Resultat ärgern.
Ja, und du hast es dann ja hoch fünf, ne?
Also das ist genau der Aspekt. Genauso wenig, wie du jetzt auch den Agenturen die Kollaboration und Zusammenarbeit komplett alleine überlassen kannst. Mhm. Also auch da kannst du nicht einfach darauf verlassen, dass es irgendwie klappen wird. Das musst du orchestrieren und koordinieren. Und das ist eine große Herausforderung. Es kostet richtig viel Zeit. Also das haben wir jetzt auch gesehen, als wir zum Beispiel die Firmenkundenkampagne gemacht haben. Die haben wir in einer Kollaboration zwischen CWH-Feld, unserem Content-Dienstleister im Bereich Firmenkunden und Serviceplan gemacht, rund um das ganze Thema PR. Und das war total wichtig, dass wir die beiden Player am Start haben. Mhm. Ne? Weil einer alleine hätte das nicht gekonnt. Der eine kann super gut Sozialversicherungsrecht für Firmenkunden machen. Der andere kann PR gut, aber hat von Firmenkunden nicht so viel Ahnung. In der Kombination ist was Spannendes draus entstanden, was wir so nicht bekommen hätten, wenn es nur der eine gemacht hätte. Aber auch da, das war richtig, richtig viel Arbeit für uns. Durch Corona natürlich nochmal ein bisschen mehr, weil da kannst du nicht irgendwie Workshops machen und alle mal an einen Tisch bringen, sondern da sind es dann eben Videokonferenzen und Co., die dann doch nicht ganz so effektiv sind, finde ich manchmal, wie eben zusammen am Tisch sitzen. Aber in der Tat, als Kunde und Auftraggeber wird es immer schwieriger, der Sache Herr zu sein. Weil auch wir natürlich die Herausforderung haben, dass wir am Puls der Zeit sein müssen und auch neue Expertise aufbauen und einkaufen müssen. Weil auch wenn ein neuer Kanal wie TikTok um die Ecke kommt, haben wir davon auch keine Ahnung. Und es ist nicht damit getan, eine Agentur zu holen, die vorgibt, davon Ahnung zu haben. weil ich muss selber mindestens so viel Ahnung haben, dass ich die strategischen und inhaltlichen Vorschläge einer Agentur auch ordentlich bewerten und einordnen kann. Das heißt also, ich muss auch den Kanal so gut verstehen, dass ich zumindest eben die Vorschläge adäquat bewerten kann. Deswegen ist man eigentlich permanent in der Situation, dass man der Veränderung hinterherrennt und dass man sich und seine Organisation die ganze Zeit weiterentwickeln muss und immer wieder neue Talente an Bord holen muss. Das haben wir jetzt auch bei uns im Content Room gesehen. Wir brauchen einfach gewisse Expertisen, die hatten wir vorher gar nicht. Wen hole ich denn, um eine Content-Marketing-Agentur zu steuern? Und jetzt haben wir uns zum Beispiel in dem Fall dafür entschieden, dass wir zum großen Teil Leute aus Content-Marketing-Agenturen Verlagen holen. Mhm. Obwohl wir selber gar nicht schreiben wollen. Aber wir wollen Leute haben, die schreiben könnten, weil die besser bewerten können, was gute Schreibe ist. Und das sind solche Sachen, das ist gar nicht einfach. Und find mal dann als AOK Leute, die von Agentur oder Verlagsseite überhaupt erst zu dir kommen wollen. Du musst sie davon auch überzeugen.
Ja gut, der Druck auf Verlagsseite und Agenturseite dürfte hoch sein.
Aktuell schon. Also wir konnten uns an der Stelle tatsächlich nicht über Bewerbung beschweren, aber die richtigen Leute zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach. Und wir mussten für manche Positionen dann auch einen Headhunter einschalten, weil wir da spezifisch dann Talente ansprechen wollten, die gar nicht im Moment über einen Wechsel nachdenken. Viele davon konnten wir jetzt von unserer Idee da auch überzeugen, was toll ist. Aber auch das ist nicht einfach. Also der Arbeitsmarkt wird auch nicht einfacher, muss man sagen. Hier in Berlin beim Bundesverband ist das irgendwie noch relativ bequem, weil wir hier an einem Standort sind, der attraktiv ist. Und auch im Vergleich zu Berliner Agenturen zahlen wir ziemlich ordentlich. Da brauchen wir uns nicht verstecken. Aber wenn ich IT-Spezialisten und Co. suche, dann ist es in Berlin plötzlich ganz schön schwierig. Mhm. Also als
klar,
ich mein Online-Team besetzt habe,
ja,
gerade im App-Bereich, da ging es nur über Headhunter. Weil die Bewerbungen entweder einstellig waren oder halt eben fachlich nicht passend.
Mhm. Sag mal nochmal einen Blick zum Thema Kollaboration zurück. Welches Zeugnis würdest du Agenturen im Hinblick auf das Thema ausstellen? Ich sag mal klassisches Schulsystem, Noten 1-6. Was ist so dein Bauchgefühl, deine Erfahrung? Wo stehen die Agenturen?
Ich würde es mal so formulieren, ich habe schon alles von 1-6 erlebt.
Okay, spannend.
Das ist sehr, sehr unterschiedlich, weil es hängt von jeder Agentur ab. Mhm. Am Ende ist es ein People's Business und können Leute miteinander, sind Leute offen für Kollaborationen. Das, was du eben auch schon vorhin gesagt hast, wie viel gönnt man auch den anderen? Am besten funktioniert es meines Erachtens auch wirklich auf meiner Erfahrung auf Agenturseite immer dann, wenn Egos vor der Tür gelassen werden und vor allem, wenn es nicht um die Kohle geht. Also wenn man in einer Konkurrenzsituation ist und wenn man nur das delivert, dann bekommt man Geld als Agentur A und sonst bekommt es Agentur B, dann schaffst du ein Konkurrenzverhältnis, was nicht Kollaboration zuträglich ist. Ich glaube, da muss man auch als Auftraggeber stark drauf achten.
Ja,
muss additiv sein.
Total gut, was du sagst. Es ist, es gibt der Agentur Sicherheit, einen Rahmen zu kennen,
ja,
innerhalb dessen man sich bewegt. Und diesen Rahmen aber sinnvoll miteinander zu füllen, ne?
Ja,
im Einklang
total.
Mit allen Playern. Und wie du sagst, dann gibt's halt vielleicht nochmal die Chance auf ein Add-on.
Genau.
Budget aus irgendeiner Sonderidee, die aus diesem Modell zustande gekommen ist. Aber das hat dann ja jeder als Chance. Und dann geht's ja nicht darum, dem anderen was wegzunehmen, sondern
genau,
sich selber etwas Zusätzliches.
Diese Bedingung musst du als Auftraggeber schaffen. Das finde ich ganz wichtig. Es ist sonst auch den Agenturen gegenüber unfair, weil es ist ja fast wie eine Pitch-Situation, wenn du so willst. Und so entstehen meines Erachtens
dann nicht gute Ideen. Ja, und du teilst auch kein Wissen, weil
genau,
Wissen ist
ja
Macht in dem
ja
Moment. Ja,
absolut.
Also dann hast du einen absoluten Vorsprung.
Genau, und also das tatsächlich habe ich immer besonders positiv empfunden, wenn es additiv so ist, dass 1, 2, 3 oder mehrere zusammenkommen, die unterschiedliche Blickwinkel und Expertisen an den Tisch bringen, die aber nicht in Konkurrenz zueinander stehen. Dann funktioniert es meines Erachtens gut und eben, du musst es als Kunde und Auftraggeber natürlich auch facilitaten. Du kannst eben nicht einfach reingehen, dass du einfach machen lässt. Na, und dich darauf verlässt, dass es irgendwie gut sein wird. Das kann gut gehen, aber es kann total schief gehen. Und deswegen ist es besser, wenn du Teil der Gruppe bist und mit am Tisch sitzt. Das ist generell auch zumindest meine Philosophie. Ich halte persönlich wenig davon, Agenturen im Silo machen zu lassen. Ja, wir briefen und dann treffen wir uns ein paar Wochen später. Das ist selten gut. Ja, wenn man sich auch manchmal verrennt in eine falsche Richtung und Co., was einfach in solchen Prozessen passiert.
Es ist ja auch nicht mehr so einfach wie früher.
Eben.
Du hast ja gerade gesagt, die Komplexität im Marketing hat zugenommen. Es passieren Dinge bei euch. Du kannst ja nicht mehr sagen, wir sehen uns in 6 Wochen wieder und was dazwischen passiert, tangiert uns hier
genau
nicht. Ne?
Genau.
Also das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Dinge. Steve, vielleicht zum Abschluss des Podcast, was ich nochmal ganz spannend finde, versetzt dich nochmal in eine Situation zurück. Du wärst in der Agentur, du wärst dort, genau wie hier beim AOK Bundesverband auf Management-Ebene. Mhm. Was wären ganz konkret die Themen, die du angehen würdest?
Mhm. Also ich würde auf jeden Fall in Beratungskompetenz investieren. Mhm. Ja, also ich glaube, eine ganz wichtige Komponente ist, man muss die Frage beantworten, wer berät eigentlich? Ja, sind es die Berater oder sind die einfach nur Projektmanager? Und das nur meine ich in keinster Weise despektierlich. Projektmanager sind unglaublich wichtig. Ja, gute Projektmanager sind Gold wert. Und das muss man, glaube ich, klar trennen. Und ich würde konsequent in Beratung investieren. Und ich würde auch den Schulterschluss suchen zu anderen Playern. Ich glaube, intelligente Kollaborationen sind der Schlüssel zum Erfolg. Du kannst nicht alles selber mehr können. Von daher glaube ich, man muss in viel mehr losen und sich schneller zusammenfindenden Konstrukten denken, in kleineren Teams, die wendiger sind, die sich entsprechend schneller an Veränderungen anpassen können. Ich glaube, wichtig ist eben die Arbeitsweise in den Agenturen. Die ist in weiten Teilen noch sehr, sehr klassisch, sage ich mal, und das meine ich gar nicht bezogen auf Medien, also alleine zum Beispiel auch auf die Kreativsteuerung. Das Thema Capacity Management ist, glaube ich, eins, wo Agenturen dringend investieren müssen, viel, viel stärker steuernd eingreifen. Wenn ich mir angucke, wie das mit dem Thema Stundenaufschreiben in Agenturen läuft, seien wir mal ehrlich, keine Sau in der Agentur versteht, wozu Stunden aufgeschrieben werden, so richtig verstehen, ja, dass damit Controlling gemacht wird. Das versteht wahrscheinlich ein Junior-Texter in der Regel nicht und der Junior-Planner nicht. Bei mir hat es auch ganz lange gedauert, bis ich wirklich verstanden habe, wofür das genutzt wird.
Am Ende geht es ja um Teilhabe, ne?
Eben,
also, dass genau. Man einfach klar macht, ihr seid verantwortlich für das Ergebnis in eurem Team.
Genau.
Und zwar nicht nur kreativ, sondern auch wirtschaftlich.
Exakt.
Aber dann muss ich halt die Transparenz,
genau.
Und da scheuen sich Agenturen auch immer, was ich auch nicht verstehe, zu sagen, mach es doch mal transparent.
Aber zum Beispiel,
nur dann kannst du ja auch Verantwortlichkeiten.
Ja, und das finde ich unglaublich wichtig. Also gerade auch der wirtschaftliche Aspekt, der ist ja komplett ausgeblendet. Mhm. Der findet in der Regel in der Geschäftsführung, in der Lohnbuchhaltung und so bei den Finanzern statt. Da kriegst du ja sonst fast nichts mit, so ein bisschen als Berater, weil du KVAs schreibst irgendwie und Rechnung. Das muss jeder Einzelne verstanden haben und das muss hart gesteuert werden. Das ist auch keine Nettigkeit, ja, das muss klar gesteuert sein. Genauso wie man auch Vorgaben haben muss, wie viel Zeit darf denn eine gewisse Kreation brauchen? Ja, der eine große Gedanke, das werden jetzt alle Kreativen sagen, ja, der kann nicht irgendwie mit einer Vorgabe entstehen. Aber ganz ehrlich, also wenn ich irgendwie eine Einzelanzeige habe, dann gibt es irgendwie 4 Stunden Text und 4 Stunden Art dafür und dann muss es delivered sein und so kann ich dann auch ordentlich kontrollen und steuern. Das ist, glaube ich, etwas, was in deutschen Agenturen echt nicht gut funktioniert. Genauso auch tatsächlich die Arbeitszeiten, das ist eine Vollkatastrophe. Da kann mir auch keiner was erzählen von wegen flexiblen Arbeitszeitmodellen und Co. Das bekommt keine Agentur, die ich kenne, ordentlich hin. Die Arbeitsverträge werden ständig gebrochen, wirklich auch gesetzlichen Regelungen werden ständig gebrochen. Das ist absoluter Usus, man hat sich dran gewöhnt. Und ich glaube, weil die Leute sich dran gewöhnt haben, arbeiten sie auch ineffizient. Und wenn ich eh weiß, dass ich bis 8, 9, 10 in der Agentur sitze, dann werde ich halt irgendwie zwischenzeitlich nochmal Tischtennis spielen oder 3-mal rausgehen zum Rauchen. Wenn ich hingegen klare Zeitvorgaben habe und ab einem gewissen Zeitpunkt der Rechner runtergefahren wird, dann muss ich anders arbeiten. Und ich glaube, da können Agenturen tatsächlich sehr viel effektiver noch werden. Und sie müssen mehr für sich einstehen. Und das ist leicht gesagt. Ja, in einer Unternehmensberatung oder wenn ich mit einem Partner von einer unserer Anwaltskanzleien rede, da wird jede Viertelstunde aufgeschrieben und auch berechnet. Mhm. Da kostet mich plötzlich auch ein Telefonat.
Und auch der Partnertagessatz.
Genau, ja. Also ich habe irgendwie neulich für ein Telefonat mit einem Partner eine 900-Euro-Rechnung bekommen. Die ist aber auch adäquat, weil das ist eine ordentliche Beratung und die hilft mir und die ist für mich als Unternehmen wichtig und die ist ihr Geld auch wert.
Ja, und sie symbolisiert den Wert.
Eben. Ne? Was nichts kostet, ist nichts wert und das ist eine Tatsache. Und ich glaube, da verkaufen sich Agenturen leider oft genug noch unter Wert. Auch in vielen Ausschreibungen, ehrlicherweise. Ich finde es immer lustig, wenn ich irgendwie die Diskussion um Pitch-Honorare höre und der GWA predigt wieder irgendwas. Am Ende weiß ich genau, wie die Agenturen sich selber in die Tasche lügen. Also ich habe bei so vielen Pitches mitgemacht, die nicht bezahlt waren und unter katastrophalen Bedingungen seitens der Auftraggeber stattgefunden haben. Und da haben wir dann als Agentur mitgespielt. Und das waren großen Agenturen, die auch immer predigen, nee, wir machen nicht bei Pitches mit, wo kein Pitch-Fee gezahlt wird und sonst was. Ich glaube, da muss man ehrlicher mit sich selbst sein und auch mit den Wettbewerbern am Markt. Da ist zu viel Bullshit-Bingo, glaube ich, am Start. Der letzte Punkt, digital, digital, digital. Ich sehe immer noch zu viele Kreative, die digital nicht wirklich verstehen und Berater und Strategen, die so ein Abziehbildchen dessen, was es eigentlich sein könnte und müsste, mir bieten, wo ich als Kunde weiter bin als die Agentur. Und das ist ein Problem, wenn ich mehr weiß als meine Agentur in dem Bereich. Thema, was ich vorhin nicht angesprochen habe, was gerade auch ein großes Thema bei uns ist, wir bauen gerade unser Marketing-Tech-Stack auf. Da arbeite ich nicht mit einer Werbeagentur oder einer Digitalagentur dran, sondern mit einer Unternehmensberatung. Mhm. Und es hat auch seinen Grund und das macht aus unserer Sicht auch sehr viel Sinn. Und da gibt es bestimmt auch gute Digitalagenturen, die uns da beraten könnten. Nur in der Unternehmensberatung weiß ich halt, dass die mich nicht gerade berät, weil sie in einem gewissen Tool besonders gut ist. Mhm. Oder ja, weil sie es gerne einsetzt.
Das hat halt die starke Neutralität. Ne?
Genau.
Aber sag mal, eine Zusatz-Joker-Frage sozusagen werfe ich noch in den Ring. Was ich nämlich faszinierend fand, als ich mich darauf vorbereitet habe, es wird so häufig und auch zuletzt in mehreren Gastbeiträgen auf Fachportalen gefordert, wir brauchen wieder mehr Mut und mehr Haltung von CMOs. Das ist mir tatsächlich aufgefallen, lange bevor wir uns getroffen haben, dass du jemand bist, der sehr öffentlich auch nicht immer, aber hier und da sozusagen so auch Haltung beweist und zuletzt eben dieser ganz große, das Thema Bildboykott zu der Berichterstattung von dem Virologen Herrn Drosten. Wie fühlt sich das an, wenn man dann Haltung bewiesen hat?
Ist nicht einfach.
Muss man mit dem Echo
umgehen also,
können?
Ja, also man muss mit dem Echo umgehen können und das ist wirklich nicht einfach. Also das habe ich jetzt wirklich in vielerlei Hinsicht gesehen. Ich hatte vor kurzem auch einen Post bei LinkedIn zum Thema Bewerbung.
Habe ich gelesen. Tipps für gute Bewerbung.
Genau, der hatte 360.000 Leser. Da kam auch viel Kritik zurück, auch berechtigte Kritik. Gar nicht an mir als Person, aber zu meinen Aussagen und Ähnlichem. Ich finde es in vielerlei Hinsicht spannend, aber auch durchaus anstrengend. Also Haltung zu zeigen ist nicht einfach. Also erstmal muss man eine Haltung haben, damit fängt es ja schon mal an. Ja, man hat nicht zu allen Themen eine Haltung, muss man auch nicht haben.
Das ja, und die schreibst du dir ja auch nicht auf als Content-Strategie oder so, sondern eben. Die ist halt da.
Also das kann ich auch sagen, ich habe keine Content-Strategie für LinkedIn oder Ähnliches. Ich hau irgendwas mal raus, wozu ich eine Meinung habe. Ich glaube, es hat viel mit Authentizität zu tun, mit Haltung haben und das dann aber auch stehen. Das ist nicht einfach. Also zum Beispiel die Bildnummer, die war auch intern nicht einfach. Mhm. Nach außen war das...
Hast du dich abgestimmt dazu?
Nee, hatte ich nicht. Und das war auch die Sache, die nicht so richtig gut hier ankam, berechtigterweise. Weil ich natürlich damit eine Position vertreten habe für die ganze AOK, die überhaupt nicht abgestimmt war. Das war auch gar nicht meine Intention.
Also du hast eben als Privatperson
gesprochen. Genau, ich habe als Privatperson gesprochen. Jetzt muss man natürlich sagen, so naiv bin ich da nun auch nicht, dass nicht mein Titel dann auch eine gewisse Wirkung dahinter hat. Ich habe mich da so ein bisschen in meiner LinkedIn-Marketing-Bubble gesehen. Mhm. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es jemand screenshottet und bei Twitter teilt, wo dann gerade zu dem Zeitpunkt, das war dann tatsächlich gutes oder schlechtes Timing, die Bild-Boykott-Welle lief. In der Sache... ist das total richtig gewesen. Wir sehen jetzt auch, dass der Presserat die Bild zu der Sache entsprechend abgemahnt hat. Das zeigt mir also, dass da meine Haltung jetzt auch nicht irgendwie ganz falsch war. Aber das hat für viele Diskussionen auch intern gesorgt. Also zum einen kann ich mich so positionieren, zum anderen ist das auch unsere Position. Der Bundesverband und mein Vorstand haben dann, nachdem ich denen auch erklärt habe, meine Position dann entsprechend auch übernommen an der Stelle. Wir stehen auch weiterhin zu. Auch im Rahmen unserer Content-Distribution werden wir jetzt nicht über Tabula, Outbrain und Co. Werbung bei Bild schalten. Das ist eine Haltungsfrage. Aber eben auch eine, die man immer wieder überprüfen muss. Und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Also tatsächlich, wir haben das bewusst nicht als Boykott dann bezeichnet, weil ich das auch nicht als solches sehe. Ich halte nichts von Boykotts. Es ist eher eine Kritik und eine Reaktion darauf. Ja, das ist keine endgültige Entscheidung. Vielleicht wären wir in einem oder zwei Jahren wieder in der Bild. Also ich glaube, das ist etwas, was man generell immer tun muss, seine Haltung und Position zu hinterfragen und immer wieder. Weil nicht alles, was man zum einen Zeitpunkt glaubt, ist zu einem anderen Zeitpunkt richtig. Und manchmal war man auch schon zu dem Zeitpunkt nicht ganz richtig unterwegs. Von daher heißt Haltung zeigen für mich auch immer, sich selbst zu hinterfragen, sich Kritik auszusetzen und mit Kritik umgehen zu können. Damit muss man eben umgehen. In dem Fall jetzt bei der Bild war die Kritik nur aus der rechts- und linkspopulistischen Ecke und verschwörungstheoretischen Ecke, damit kann ich gut leben. Das war jetzt aber ein Glücksgriff. Es kann in anderen Momenten anders aussehen. Ja,
aber es ist, Steve, es ist ein wunderbares Abschluss-Credo für unsere Podcast-Folge heute, nämlich dieses Thema. Eigentlich ist ja das Ergebnis dessen, was du gerade gesagt hast, flexibel zu bleiben, sich selbst zu hinterfragen, Haltung zu beweisen, mutig zu sein, mit dem Echo und den Umständen umgehen zu können. Ich glaube, das kann man auch wunderbar auf die Agentur und die Transformation beziehen. Also dieses beweglich bleiben, Chancen suchen, auch mal auf die Schnauze fallen mit gewissen Dingen, Learnings draus ziehen, andere Dinge wieder machen und nicht aufhören, sie zu machen und auszuprobieren und eben auch mal zu Themen ganz konkret Stellung zu beziehen und das nicht nur von CMOs zu fordern. Ich danke dir sehr für das tolle Gespräch. Gespräch. Hat mir Spaß gemacht, mal einen solchen Grenzgänger im Podcast zu haben. Und ich hoffe, dass wir viele gute Impulse dabei haben für die Zuhörer.
Das hoffe ich auch.